At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Dortmund gegen Bayern, Rasenfrust und Kaderplanung bei RWE, MSV, Traditionsknaller im Abstiegskampf der dritten Liga. Und zunächst der Blick auf die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Wir sind heute pickepacke voll mit fetten Themen und dementsprechend auch pickepacke voll mit Kompetenz. Heute eine seltene Ehre bei Fußball in Zeit, der Glanz der Funke Sport Chefetage hier im Studio. Redaktionsleiter Sebastian Wessling ist heute hier und Funke Sport Nachrichtenchef Martin Herms ebenfalls. Tag Männers.
Hi. Ich habe mir den Unsinn die letzten Wochen angehört und habe gedacht, jetzt muss ich auch mal
geht
wieder
eingreifen. Geht nicht mehr, ne? Es reicht, es gibt Grenzen. mein Name ist Nils Halberscheid, ich arbeite sonst bei Radio Duisburg, bin da Chef von nichts. Das deckt sich auch mit meiner Funktion hier im Podcast sehr gut.
Wenn ich will nichts sagen.
Ne? Ich mache das schon selbst. Ja. Das ist es. Wenn ihr eh hier seid, dann geißel ich mich lieber selbst, gibt euch weniger Angriffsfläche. Fußball Inside gibt es natürlich als regulären Podcast und auch als Videoprodukt bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und Co. Könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Lasst uns auf den gestrigen Abend schauen. Wir zeichnen heute nämlich ausnahmsweise bereits am Mittwoch auf. Völlig losgelöst, nicht nur von der Erde gestern die Nationalmannschaft, sondern man hatte auch das Gefühl von diesem öffentlichen Druck, der ja, man hatte zumindest in den vergangenen Jahren immer wieder den Eindruck, auf die Mannschaft einwirkte. Und Julian Nagelsmann hat vorab angekündigt, wir wollen kicken. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen uns nicht von irgendwelchen Medienzwängen, von öffentlichem Druck beeinflussen lassen. Und Männers gegen Frankreich und die Niederlande hat das gut funktioniert.
Absolut. Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt am Thema Druck festmachen würde. Hm. Ich glaube einfach, was Julian Nagelsmann richtig gut gemacht hat, ist, dass er einfach eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Also das ist ja, wird ja oft, finde ich, der Fehler gemacht in öffentlichen Debatten, dass man sagt, irgendwie man muss einfach nur die 23 besten Spieler einladen und automatisch eine gute Mannschaft. Mhm. Oder auch im Clubfußball ja immer irgendwie, man muss einfach seine 11 besten Spieler irgendwie auf den Platz werfen, dann läuft das schon. Und das hat er ja explizit nicht getan. Er hat Spieler zu Hause gelassen, wo man sagen würde, rein von der Qualität gehören die eigentlich in die Nationalmannschaft. Stichwort Leon Goretzka, vielleicht auch Mats Hummels, gibt ja einige. Ja. Und hat dafür andere geholt, die nicht die ganz großen Namen haben, aber dafür sehr klar definierte Rollen. Das Paradebeispiel ist Robert Andrich im Mittelfeld, wo ganz klar ist, das ist derjenige, der Toni Kroos den Rücken frei hält, der sich in erster Linie als Arbeiter versteht, als Zulieferer, als einer gegen den Ball, als einer, der eklig ist. Das war ja herrlich, wie er Kylian Mbappé einmal so richtig schön Bescheid gestoßen hat und dann auch hinterher gesagt hat, ja, ich wollte ein Zeichen setzen. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Verdienst von Julian Nagelsmann. Und das ist auch das, was jetzt anders ist als in den, vielleicht bei den Länderspielphasen vorher, dass es jetzt eine Mannschaft gibt, wo jeder seine Rolle kennt, wo ganz klar ist, danach sind die Leute gecastet sozusagen. Und das wird glaubhaft vermittelt von allen, die da sind, die in der Mannschaft sind, dass es auch eine sehr gute Stimmung jetzt, ein sehr guter Geist da drin ist. Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass jeder seine Rolle kennt und das eben jetzt zum Beispiel nicht ein Leon Goretzka auf der Bank sitzt und dann eine dicke Schnute zieht oder so, sondern eben so, wie die Mannschaft jetzt da ist, recht stimmig zusammengestellt ist.
Also Fingerspitzengefühl, aber die Kaderzusammenstellung alleine, die schafft ja noch nicht die Leichtigkeit, oder Martin? Ich hatte das Gefühl, die Jungs, die da auf dem Platz standen, die hatten so ein Selbstverständnis, so eine Leichtigkeit
ja,
halt.
Es geht ja aber auch darum, die Leute zu finden, die auch gerade in Topform sind. Ne? Mhm. Also das ist ja auch kein Zufall, dass eben 4 Stuttgarter dabei waren, dass 3 Spieler von Bayer Leverkusen in der Startelf standen, dass Toni Kroos jetzt dabei ist. Ich finde, Toni Kroos ist ja voll aufgegangen, der Schachzug. Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt in den beiden Spielen gesehen, so gut habe ich ihn noch nie gesehen. Also es war ja nicht nur, dass er der übliche Ballverteiler war, ne, und dem ganzen Spiel Struktur verliehen hat, sondern auch diese Zweikampfwerte, die er reingebracht hat. Also kann ich jetzt so noch noch nicht in der Form so stark, wie er da reingerannt ist, und ist halt wirklich also mit gutem Beispiel vorangegangen, und das alles hilft dann eben dann auch dazu. Ne? Die Qualität ist ja da. Also ich finde, Jamal Musiala wird's, ne? Havertz ist ja immerhin Torjäger vom aktuellen Champions League Tabellenführer von Arsenal London.
Premier League.
Entschuldigung, Premier League, nicht Champions League.
Champions League, Champions League kommt auch noch.
Genau. Premier League Tabellenführer Arsenal, und ja, also eine gewisse Qualität ist auch da, die war ohnehin schon da, und jetzt scheint es so, als hätte Nagelsmann jetzt die richtigen, ne, Schritte gefunden.
Das Leistungsprinzip, das, also ich glaube, Bundestrainer tragen das gerne vor sich her, Löw und Flick, den wurde ja vorgeworfen, so, da sind jetzt hier meine Favorites, die ich einlade. Mhm. Ihr habt es gerade angesprochen, unter Nagelsmann sind dann Mittelstädt dabei, Jonathan Tah, Robert Andrich, Chris Führig. Das sind ja bis auf Mittelstädt jetzt auch keine Debütanten, aber zumindest Leute, die du ja in der Vergangenheit vielleicht mal gesehen hast und dann nie wieder. Nach den Spielen, die wir jetzt gesehen haben, könnt ihr euch vorstellen, dass auch die Stuttgarter Leverkusener bleiben und wieder nominiert werden in den kommenden Spielen?
Absolut. Also Julian Nagelsmann hat es gestern ja selbst gesagt. Also er hat gesagt, wir werden aus dieser Mannschaft jetzt keine 10 und auch keine 5 Spieler mehr austauschen, sondern wenn sich keiner verletzt, vielleicht ein oder zwei. Hm. Also das ist ja eine klare Ansage. Und ich meine, natürlich kommt es immer darauf an, dass sie jetzt auch die Form konservieren. Und das hat Julian Nagelsmann ja sehr deutlich gemacht. Und das macht er, wie wenige Bundestrainer vor ihm, dass er unfassbar stark auf diesen Faktor Form setzt. Und es kann ja bis zur EM noch viel passieren. Ja. Kann ja jetzt passieren, theoretisch, dass die Stuttgarter alle in Formloch fallen und kein Spiel mehr gewinnen. Dann müsste man das überdenken. Aber aktuell sind die so gut, und wenn die so gut bleiben, dann wird er die wieder einladen. Das ist ganz klar, alle, die jetzt nicht dabei waren, sind Herausforderer und müssen Gas geben und müssen zeigen, sie sind deutlich besser als diejenigen, die jetzt gespielt haben.
Ich meine, einige Bayern- und Dortmund-Profis haben natürlich jetzt noch die Möglichkeiten, eine ganz große Bühne mit dem Champions-League-Viertelfinale. Also da wird man jetzt auch sehen, auch gerade bei so Leuten wie Leroy Sané, wie verhält er sich? Ich finde, gestern hat er den ersten Schritt so gemacht. Er war ja da, ne, hat auch irgendwie ein Field-Interview gegeben. Das zeige ich auch so ein bisschen, pass auf, ist mir doch nicht egal, ne, was da jetzt passiert und welche Rolle ich einnehme. Weil ich finde, so qualitativ, so einen Mann kannst du immer gebrauchen. Also ob von der Bank oder von Anfang an, eine Qualität in 1-gegen-1, die hat halt nicht jeder.
Bei Leroy Sané würde ich auch sehr viel Geld wetten, dass der auf jeden Fall dabei ist. Dass der einer von den ein, zwei Spielern ist, die noch reinrutschen in den Kader. Also alles andere
würde mich sehr überraschen,
weil er auch ein überragendes Verhältnis zu Julian Nagelsmann hat tatsächlich.
Hm. Ihr habt gerade gesagt, Bayern, Dortmund, da gibt es natürlich noch Chancen, sich zu präsentieren. Und gerade für die Dortmunder, ich meine, Niklas Füllkrug hatte das ja angerissen, irgendwelche Scherze zum Thema Nicht-Nationalspieler, Nationalspieler.
Kommt gerade nicht so gut an.
Nicht so gut an, sagte er, ja. Aber es ist, wie es ist. Ne? Also Niklas Füllkrug gestern mit seinem etwas kuriosen Schulter-Torlinien-Technologie-Tor ist der einzige Dortmunder, der sich relativ sicher sein kann, glaube ich, dass er mitgenommen wird. Aber du sprichst es gerade schon an. Julian Nagelsmann hat gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr den großen Kaderumbruch. Also für viele Dortmunder Spieler wird es eng werden, oder?
Ja, wen soll er auch mitnehmen? Also nach den beiden Länderspielen auf der einen Seite und nach der Performance der Dortmunder im Laufe der Saison. Also da ist ja jetzt keiner, wo du sagen würdest, oh, der muss aber zwingend mit. Also du kannst natürlich immer über einen wie Schlotterbeck, wie Süle, wie Hummels, könntest du diskutieren und kannst natürlich die Frage stellen, sind die jetzt schlechter als Robin Koch zum Beispiel? Aber da hat Julian Nagelsmann ja klar gesagt, da geht es auch um eine Rolle. Und entschuldigt. Herr Koch, der setzt sich klaglos auf die Bank, freut sich, dass er dabei ist, und es ist vollkommen klar, wenn das Turnier normal läuft, bekommt er keine Spielminute. Ja. Weil du hast da jetzt Tah und Rüdiger, die sind für mich jetzt sowas von absolut gesetzt. Jo, ne? Und setzt du da ein Süle oder ein Schlotterbeck oder ein Hummels hin, die dann vielleicht schon eher den Anspruch haben, sie möchten aber auch mal spielen und sind vielleicht nicht so happy, wenn und sie einfach nur dabei sind.
Dann hast du die langen Gesichter.
Ne? Dann hast du die langen Gesichter, dann ist wieder die Stimmung ruiniert. Nico Schlotterbeck ist auch einer, der hat, finde ich, überragende Anlagen vom Potenzial her, einer der wirklich absolut besten Innenverteidiger, aber ist dir so jedes zweite, dritte Spiel auch für einen entscheidenden Patzer gut, der ein Gegentor bringt. Willst du ja auch nicht als Bundestrainer. Dann nimmst du vielleicht lieber einen Waldemar Anton, der vielleicht nicht dieses ganz letzte Potenzial hat, aber eine absolut konstante, richtig gute Saison spielt. Und auch bei Themen wie Spieleröffnung und so, wenn man Stuttgart verfolgt, überragend. Also und so kann man die ganze Dortmunder Mannschaft durchgehen, will ich jetzt gar nicht machen im Detail, aber ich meine, Julian Brandt ist nach seiner Erkrankung noch nicht wieder in der Form, in der er vorher war. Der war ja einer der Härtefälle, hat Julian Nagelsmann auch gesagt, aber bringt es derzeit nicht so richtig auf den Rasen. Und gerade auf Julian Nagelsmann, auf Julian Brandts Position tummelt sich ja auch wirklich Weltklasse, hat man jetzt gesehen. Da sind Wirtz, da sind Musiala, Sané direkt irgendwie noch rein, da, du hast auch noch einen Gnabry, der gar nicht dabei ist und so. Also, wen willst du aus Dortmund jetzt groß noch dazu holen? Emre Can ist sowieso weit, weit weg. Ja. Marius Wolf war tatsächlich auch mal Nationalspieler, ist noch gar nicht lange her und erscheint trotzdem jetzt wie aus einer vollkommen anderen Welt. Also
ja, die Position passen halt nicht. Ne? Wenn überhaupt, hätte man auf eine Außenverteidigerposition so in der Breite noch vielleicht Bedarf, aber ja, da drängt sich jetzt kein Dortmunder auf. Ne? Deswegen befürchte ich auch. Könnte höchstens noch bei Hummels irgendwie auf den Faktor Erfahrung setzen. Nimmst ihn nochmal mit und wenn er bereit ist, vielleicht so den Mentor zu spielen oder so. Weiß ich nicht, aber
da musst du als Spieler ganz bei Sebastian da schon ordentlich zaubern, um sich da noch in den Fokus des Bundestrainers zu rücken. Ne?
Ja, also die jetzt gespielt haben, haben Argumente ohne Ende für sich gesammelt. Das war auch, gerade wenn man Hummels anspricht, was jetzt Tah und Rüdiger da gemacht haben, das war über alle Zweifel erhaben und ja auch jetzt nicht gegen Laufkundschaft. Ne? Da stand unter anderem Kylian Mbappé auf der anderen Seite. Ist natürlich jetzt auch, Jonathan Tah hat auch oft viele unsichere Auftritte in der Nationalmannschaft gehabt in der Vergangenheit, aber er spielt jetzt mit Leverkusen eine Bombensaison, ist in toller Form und das hat mit Rüdiger zusammen einfach unfassbar gut funktioniert. Also warum sollte ich da jetzt irgendwie das Risiko eingehen, da irgendwas zu ändern?
Drehst du nicht dran. Drehst du einfach nicht dran.
Aber wie gesagt, dieser Faktor Konkurrenz, der kann ja auch gut sein, ne, für Deutschland. Ja. Also jetzt hat sich da so eine Mannschaft präsentiert und gezeigt, so ein Stamm wird dabei sein und andere haben jetzt eben die Chance, durch richtig starke Leistungen im europäischen Fußball sich da anzubieten. Das kann ja nur helfen.
Ja. Jetzt sind wir ja hier in Deutschland. Jetzt hat die Nationalmannschaft
unverkennbar.
Obwohl, wir könnten natürlich auch ganz woanders stehen, ausnahmsweise. Aber die Nationalmannschaft und Deutschland, das ist ja so ein Verhältnis, diese berühmte falsche Dichotomie, es gibt nur schwarz oder weiß.
Falsche Dichotomie, hören die an. Ui, 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 ui.
Aber es ist doch so, ne? Also es gibt nur schwarz oder weiß. Mhm. Entweder die Nationalmannschaft verkackt mies, um mal bei Ruhrpottdeutsch zu bleiben, oder wir werden Europameister. Ordnet das mal bitte für uns ein. Es gab ja doch einige Punkte, auch gestern gerade gegen die Niederlande, wo man gesehen hat, guck mal, da kannst du noch anpacken, da hast du noch ordentlich Potenzial. In der Einzelkritik von euch ist zum Beispiel Ilkay Gündogan nicht so gut weggekommen.
Ja, das ist in der Tat die spannendste Frage, die ich eigentlich noch habe mit dieser Mannschaft. Was jetzt mit Ilkay Gündogan ist, der ist Kapitän und deswegen jetzt erst einmal natürlich eine tragende Figur, eine wichtige Säule, hat aber jetzt über beide Spiele hinweg eigentlich den schwächsten Eindruck hinterlassen. Mhm. Aber nimmst du den so einfach raus? Und ganz so schlecht war er ja auch nicht. Er hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt da. Aber klar, das ist absolut eine Frage, die man sich noch stellen muss. Und es war natürlich auch nach hinten, war jetzt nicht alles sattelfest. Also das Tor, das du gegen die Niederländer gefangen hast, solltest du so auf keinen Fall ein zweites Mal fangen. Gab auch noch ein paar andere Großchancen. Also da stimmt natürlich noch nicht alles. Das ist jetzt nicht so. Die Franzosen haben auch teilweise Halbgas gespielt. Das machen sie ja auch gerne in Testspielen. Das gab ja auch vor gar nicht langer Zeit ein anderes Testspiel gegen die Franzosen, das auch 2-1 gewonnen wurde. Kurz nachdem man gegen Japan ziemlich fies untergegangen war. Also da muss man tatsächlich so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, aber grundsätzlich hat das, was man gesehen hat, war tatsächlich ein Quantensprung gegenüber dem, was man vorher im November gesehen hat. Da war eine Mannschaft auf dem Platz, da war Struktur drin. Du hast von Leichtigkeit gesprochen, die war absolut zu sehen, aber die beruhte eben darauf, dass diese Mannschaft einen sehr klaren Plan hatte und den auch umgesetzt hat und da im Spielaufbau sehr klare Prinzipien verfolgt hat. Die Positionierung war gut mit und gegen den Ball. Wie viele Bälle vorne wieder gewonnen wurden, weil man echt intensiv gepresst hat. Also da hat einfach vieles gestimmt und das ist der große Unterschied zu vorher. Das heißt noch lange nicht, dass man Europameister werden muss. Ich sehe die französische Mannschaft trotzdem immer noch stärker an, wenn die richtig Gas gibt, allein aufgrund der Qualität, die sie hat. Aber du hast ja zumindest das Gefühl, dass diese Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann, von dem wir ja immer gesagt haben, da steckt einiges drin. Ne? Und wenn sie das abrufen kann, dann gehört sie natürlich zu den besseren Mannschaften in Europa. Da muss schon viel schief gehen, dass man jetzt bei der EM in der Gruppenphase eben rausfliegt. Ja. Genau. Und wenn man die einmal übersteht, diese Vorrunde, dann ist ja das jetzt eine Phrase, aber dann ist immer viel möglich. Ne? Und dann kommt am Ende des Fußball ja auch ein Glücksspiel in Stücken. Ja. Und fliegt der Ball ein bisschen weiter links oder rechts, ist er halt am Pfosten oder ist er drin? Maximilian Mittelstädt wird jetzt auch nicht immer so ein Zaubertor schießen. Also es muss ja vieles passen, aber so die Grundlage, auf der wir jetzt gerade aufbauen, die ist schon mal deutlich eine andere, als sie jetzt eigentlich seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren ist.
Seit 2018. Ja, kann man so sagen, ne? Also drei schwache Turniere, aber immerhin haben wir diese beiden Spiele jetzt bewegt, dass man sich ja irgendwie mal drauf freuen darf, ne, auf dieses Turnier.
Ich sag mal so, du hast dich zumindest mal angemeldet, ne, bei der Fußballöffentlichkeit in Deutschland. Du hast mal gesagt, guck mal, ne, uns wird immer Potenzial bescheinigt. Wie oft standen wir schon hier, auch bei WM Insight, und haben gesagt, oh, Potenzial, das sind ja alles individuell tolle Fußballer, ein paar Positionen schwächeln wir, aber insgesamt müsste da doch mehr drin sein. Und das haben sie jetzt mal gezeigt in zwei Spielen. Wird jetzt interessant sein zu sehen, was halt vor der EM noch so geht an Entwicklung.
Ja, und ganz ehrlich, wem geht denn nicht das Herz auf, wenn Wirtz und Musiala aufspielen? Also klar, auch Musiala macht noch viele Fehler und verpasst im Moment des Abspiels und dribbelt sich mal fest oder so, aber
Platz war Mist, muss man auch sagen.
Ja, Platz war auch, aber die beiden zocken Backen zu sehen, das ist doch einfach, dafür guckt Hammer. Man doch, für sowas guckt man doch Fußball, ja. Ne? Solche Instinktfußballer, solche Straßenfußballer, hat man doch jahrelang gesagt, die gibt's nicht in Deutschland. Ja. Jetzt gibt es sie offenbar doch und gar nicht so wenige. Dann drängt noch ein Chris Führig nach, ein Leroy Sané haben wir ja drüber gesprochen und ein paar andere, also.
Ja, das könnten so Gesichter werden, ne, also, der Nationalmannschaft. So ein bisschen wie 2-6 mit Poldi und Schweini, nur die beiden so ein bisschen auf anderem technischen Niveau natürlich. Möchte ich mal sagen, auch wenn Poldi und Schweini sehr wichtig waren für Deutschland, aber die beiden, das sind ja wirklich Vorzeigefußballer so.
Aber man merkt schon, wir stehen hier, wir reden über die Nationalmannschaft und lächeln.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Das ist, hat's lange nicht gegeben.
Hat's lange nicht gegeben. Nee.
So, jetzt lass uns hören wir auf zu lächeln und gehen zu Borussia Dortmund.
Danke, dass du die Überleitung gemacht hast.
Ja. Profi. Ich kenne dich inzwischen.
Ach ja, ich hätte es genauso jetzt gemacht. Danke, Sebastian, an dieser Stelle. Wir haben ja heute eine frühere Aufzeichnung. Normalerweise zeichnen wir ja immer donnerstags auf und veröffentlichen dann. Das heißt, ihr habt noch ein paar Artikel in der Hinterhand, von denen ich noch gar nichts weiß an dieser Stelle, wenn ich hier aus dem schönen Duisburg angefahren komme. Es geht unter anderem um Positionneubesetzung bei Borussia Dortmund.
Ja,
so viel darf ich verraten.
Ja, klar, ein bisschen mehr auch noch. Also das ist ja im Moment die große Frage oder eine der großen Fragen, die über den BVB schwebt. Wie geht's eigentlich weiter? Hans-Joachim Watzke hat ja angekündigt, dass er 2025, also Ende 2025, wenn sein Vertrag ausläuft, ganz aufhört und dass er jetzt diesen Sommer bereits die sportliche Gesamtverantwortung abgeben will. Und diesen Sommer, der ist ja nicht mehr lange hin. Das heißt, der Plan in Dortmund ist, dass im April da eine Entscheidung fällt. Und der Ablauf ist so, dass der Präsidialausschuss, also das ist das Gremium sozusagen, das über die Bestellung der Geschäftsführung entscheidet, Hans-Joachim Watzke beauftragt hat, doch eine Nachfolgeregelung auszuarbeiten und vorzustellen. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn Hans-Joachim Watzke die jetzt ausarbeitet, dann wird dieses Gremium die auch abnicken und gut. Aber im Moment ist Hans-Joachim Watzke nach allem, was wir hören, also er lässt sich da nicht in die Karten schauen, hält sich sehr bedeckt, ist ja logisch, würde ich auch tun an seiner Stelle. Aber er ringt noch ein bisschen mit sich, wägt so verschiedene Optionen ab. Die natürliche ist ja, dass Sebastian Kehl, der im Moment, also grundsätzlich zu diesem Gremium, ist halt angedacht, dass da jetzt ein Sportgeschäftsführer reinrückt, der halt sehr dezidiert dann natürlich für den Sport den Hut auf hat. Das war ja immer ein Watzkes Ressort, der war aber eben auch Vorsitzender der Geschäftsführung und als solcher dann eben für alles Mögliche zuständig, aber eben auch für den Sport. Und da soll jetzt ein sehr dezidierter Sportgeschäftsführer rein. Und das ist natürlich erst einmal, guckt man sich den BVB jetzt an und sagt, ja gut, das ist ja wie gemalt für Sebastian Kehl, der ist eh schon Sportdirektor, wird er halt befördert. Rückt
quasi auf.
Ja, das ist aber gar nicht so sicher, wie man vielleicht meinen könnte. Ne? Ja. Also das ist natürlich eine Option, das ist natürlich eine starke Option. Aber es gibt auch durchaus Leute beim BVB, die Kehl kritisch sehen. Gibt da auch, gibt vielleicht auch die eine oder andere Option. Deswegen muss man dann mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, wie das irgendwann jetzt im April, gehen wir mal davon aus, wenn die beiden Champions-League-Spiele gegen Atletico gespielt sind, dann wird eigentlich relativ schnell dann, denke ich, Klarheit herrschen. Dann geistern noch so ein paar andere Namen rum, Sven Mislintat beispielsweise. Der kann durchaus auch Teil einer Lösung sein, aber nicht als Sportvorstand, nach allem, was ich höre. Und das hat in
Amsterdam nicht ganz so gut geklappt, ne?
Ja, also die Erkenntnis ist, Sven Mislintat ist sehr stark darin, Spieler zu entdecken, aber vielleicht nicht der ideale Sportvorstand. So, wer mehr wissen will, kann ja auf watz.de klicken.
So, Artikel in den Shownotes.
Genau, da wird das dann jetzt vermutlich jetzt schon in den nächsten Minuten online gehen oder auf jeden Fall im Laufe des Tages online gehen. Stand jetzt am Mittwoch, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wird es online sein. Da stehen viele Details drin, die müssen wir jetzt nicht alle hier verraten.
Der Teasergott.
So.
Da ist er wieder. Aber es gibt ja auch sportlich doch die ein oder andere Geschichte, über die man im Rahmen Borussia Dortmund noch reden kann. Allen voran natürlich das Match gegen den FC Bayern München am Wochenende. Und ich habe mir wieder einen Kommentar von dir rausgepickt.
Jetzt bin ich gespannt.
Der auch das beschreibt, was wir gerade schon angerissen haben, mit Dortmund-Spielern nominiert für die Nationalmannschaft. Das Problem bei Dortmund ist, schreibst du, die machen an für sich einen guten Job, aber es gibt immer wieder diese Zitat, unerklärlichen Aussetzer. Mhm. Du hast es da so ein bisschen an Schlotterbeck festgemacht, schreibst aber, du willst jetzt nicht nur Schlotterbeck in den Fokus stellen, das ist schon mannschaftsübergreifend ein Ding.
Ja, absolut. Also das ist ja, Da reden wir ja seit mindestens 2018 drüber, ich glaube sogar noch länger, ja. Diese fehlende Konstanz bei Borussia Dortmund und dass du immer das Gefühl hast, eigentlich am Ende jeder Saison das Gefühl hast, diese Mannschaft hat nicht alles aus sich rausgeholt, was eigentlich drinsteckt. In diesem Jahr bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, ob so viel mehr in der Mannschaft drinsteckt, als Platz 4 aktuell aussagt. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass es immer wieder diese unerklärlichen unerklärliche Fehler hinten gibt. Da war jetzt das jüngste Bundesligaspiel ja ein passendes Beispiel, wo da so ein langer Ball, also gegen Frankfurt, einfach so ein langer Ball durchrutscht, weil irgendwie Nico Schlotterbeck sich ungeschickt anstellt. Aber die Defensive haben sie eigentlich so einigermaßen im Griff. So die Aussetzer sind eher so diese systembedingten Aussetzer, dass einfach mal die Offensive sich so einen Tag freinimmt. Hat man das Gefühl. Da spielst du gegen Heidenheim auf einmal 0-0. Und kannst sogar noch froh sein über dieses 0-0, weil die dickeren Chancen eher bei Heidenheim sind. Also dass dann einfach so du so Gesamtausfälle hast, dass die Mannschaft mal richtig gut spielt. Die hat also sehr ordentliche Spiele ja jetzt in der Champions League gemacht. Ja. Auch da war nicht alles Gold, aber sehr viel, sehr ordentlich, hat zum Beispiel gegen den SC Freiburg, die ja keine schlechte Mannschaft sind, total souverän und hochverdient 3-0 gewonnen. Und dann spielst du aber dann kurz danach 0-0 gegen Heidenheim und fragst dich ja, oder davor war das, ne? Ich krieg die Reihenfolge schon gar nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall, ne?
Also so bis auf Daniel Mahlen, würde ich sagen, in der Offensive. Ja. Von dem sind sie schon sehr abhängig momentan.
Absolut, genau. Der kreiert ja, also das ist ja Wahnsinn. Der macht ja Tore, wo ich behaupten würde, da ist noch nicht mal eine Chance, weil er irgendwie einen Haken macht, dann schießt er den Ball durch 3 durch, Latte, Pfosten, Linie und dann irgendwie doch rein. Also,
kannst du sagen, in Dortmund hast du Glück, dass du dann jetzt wieder so einen krassen Spieler mit der individuellen Qualität hat, der es halt in der Offensive auch mal allein auf den Platz bringt. Ich will nicht sagen, dass der ein Erling Haaland-Ersatz ist, verstehe mich nicht falsch. Nicht. Ne? Aber daran hängt ja dann bei Dortmund mal wieder viel.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich, das darf ja eigentlich nicht sein, dass du als Spitzenmannschaft so von einem, also natürlich, wenn du einen Spieler hast, der viele Tore schießt, bist du immer von dem irgendwie abhängig. Aber trotzdem muss der offensive Plan ja irgendwie mehr sein, als wir bringen den Ball zu Daniel Mahlen und gucken mal. Also und das ist halt im Moment
Matchplan.
So, ja, das, ich nehme mal an, der Plan ist auch ein anderer, aber er ist auf dem Rasen halt zu selten zu erkennen, also da ist zu viel Stückwerk.
Ja, und jetzt das Rückspiel gegen den FC Bayern, auch da, wie lange stehen wir schon hier?
Für eine klare Nummer.
Und wie lange stehen wir schon hier und sagen, ja, du sagst in der Regel immer, es wird eine klare Nummer, ich versuche dann zu sagen, ja, aber vielleicht, wenn, ne, aber ja, ich meine,
ja, ich glaube,
guck auf die Zahlen.
Das ist jetzt, wenn die nach München, die fahren jetzt nach München, da haben sie, glaube ich, jetzt 9 Spiele in Serie überhaupt gar nichts geholt. Das könnte jetzt das 10. Spiel sein, wo man sich eine richtig schöne Packung abholt.
Ja, und also, auch im Hinspiel, ne? Also 0-4 im Hinspiel, ja, auch zu Hause, was ja jetzt nicht war gesegnet.
Auch eine relativ klare Kiste, ja. Was soll man da noch groß sagen? Also die Favoritenrolle liegt jetzt nicht zwingend auf Seiten von Borussia Dortmund. Das ist vor allem, wenn ich heute lese, Harry Kane ist wieder im Training.
Ist ja dabei, ja.
Ist jetzt auch nicht vielleicht die beste. Ich kann höchstens hoffen, dass München noch 1-2 Spieler mehr jetzt in den Nationalmannschaftseinsatz hatte, die vielleicht ein bisschen müde sind, aber
ja,
die Hoffnung ist
ja auch nicht. Grundsätzlich bisher aber gegen die Teams von ganz oben, ne, sah man ja wirklich schlecht aus bisher im Laufe der Saison. Die beiden Spiele in Stuttgart waren ja absurd. Gegen Leverkusen hat man sich irgendwie einen Punkt ergaunert da im Hinspiel. Den Nachweis hat man bisher noch nicht bringen können, dass man da auf einer Stufe ist.
Gegen Leipzig war auch gut, da so eine frühe rote Karte, aber es ist ja so, gegen die Top-Mannschaften hast du, glaube ich, in der Hinrunde einen Punkt geholt.
Einen Punkt in Leverkusen, so,
ne? Ja, genau, und jetzt kommen sie dann alle in schneller Reihe, also da wird Dortmund zittern müssen um den Champions-League-Platz, das ist ja tatsächlich so. Also Leipzig lauert einen Punkt dahinter, hat aber schon gegen die Bayern gespielt, gegen Leverkusen gespielt, hat das leichtere Restprogramm, da muss Dortmund jetzt Gas geben, also darf sie nicht mehr viele Ausrutscher erlauben.
Jetzt stellt sich natürlich Edin Terzic, wie man das als guter Chefcoach machen sollte, vor seine Mannschaft und sagt, ich sehe ja, dass meine Mannschaft sich entwickelt hat und er hat ja die beiden Punkte Positionsdisziplin und Flexibilität angesprochen. Mhm. Da hätten wir uns gesteigert, sagt er. Die Frage ist, steht er exklusiv mit seiner Meinung da? Würdet ihr ihm zustimmen? Und nächste Frage natürlich, reicht das?
Also wenn man jetzt die Entwicklung nimmt von Saisonbeginn bis jetzt, ja, dann ist er einiges besser, ist da einiges strukturierter, sind die Abläufe klarer. Also das war ja wirklich in der Hinrunde teilweise vogelwild, auch da war Spielaufbau ja überhaupt gar nicht existent. Jetzt gab es ja einige Spiele, wo das sogar ziemlich gut war. Also auch Ian Marzen, der dazugekommen ist, spielt da ja eine echt gute Rolle. Und auch Emre Can verhält sich da inzwischen wesentlich besser als noch in der Hinrunde, finde ich, wie er sich am Spielaufbau beteiligt. Also da ist schon einiges besser. Aber du bist, finde ich, immer noch nicht auf einem Niveau, wo du sagen würdest, du bist jetzt irgendwie annähernd da, wo, gut, Bayer Leverkusen ist die absolute Übermannschaft, aber auch ein VfB Stuttgart, auch ein FC Bayern, trotz aller Kritik und so, und auch, also die haben einfach klar, die sind viel klarer in ihrem Spiel, und bei Dortmund ist mir noch immer zu viel Zufall, zu viel Stückwerk, zu oft dann doch der lange Ball einfach auf Niklas Füllkrug, weil man da halt jetzt einen Großen drin stehen hat, der köpfen kann. Und da ist, also da muss schon noch mehr kommen, das muss konstanter funktionieren, das muss vor allem auch funktionieren, wenn der Gegner richtig Druck macht. Das ist ja auch eine große Dortmunder Schwäche, dass sie, wenn der Gegner Pressing spielt, sehr schnell sehr panisch werden und dann einfach die Bälle lang rauskloppen oder direkt dem Gegner in den Fuß spielen. Ja, da gibt es nach wie vor, finde ich, Verbesserungsbedarf. Ja, da können sie jetzt gegen Bayern, also das Gute ist ja, Edin Terzic hat ja jetzt 2 Wochen lang mit fast allen trainieren können, ne? Also außer Füllkrug hat ihm ja keiner gefehlt, also wenn es jetzt keine Prinzipien zu sehen gibt auf dem Platz, dann fragt man sich, wann sollen sie denn zu sehen sein?
Gut, Daniel Mahlen,
ja, gut,
ne, aber Mahlen. Ja, gut, aber ne, es ist
ja, ein Punkt. Haben wir auch gesagt, es spielt keine Rolle, nee, klar, es ist,
an dem muss er
auch nicht, auch nicht so ganz unwichtig, und der eine oder andere auch, das stimmt ja schon, aber grundsätzlich hat er ja schon sehr viele Spieler da,
ja,
mit stimmt, denen er jetzt arbeiten konnte.
Ja, und du hast es gerade schon angerissen, es ist, ich meine, du konntest diesen Griff von Frankfurt nach oben abwehren, hast das Spiel gewonnen, und jetzt, ich meine, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, dann zwischendrin nochmal Gladbach und lecker zweimal Champions League, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also du musst ja wirklich, wenn du sicher in der Champions League spielen willst, musst du jetzt nochmal ein anderes Gesicht zeigen und eben diese, nenne ich sie Angst, diese Ehrfurcht vor großen Mannschaften ablegen. Die Frage ist, wird das gelingen? Ihr seht beide nicht überzeugt aus.
Ich habe keine Glaskugel.
Nicht so richtig, aber ja, können uns gerne eines Besseren überzeugen.
Ich bin mal gespannt, wie wir gleich tippen. Ich habe da schon eine Ahnung. Ich dachte eigentlich, ist es cool, wir können heute 3 Spiele tippen. Wir haben gesagt, wir schauen auf die Nationalmannschaft. Gut, da gibt es jetzt erstmal nichts zu tippen. Wir schauen auf Dortmund gegen Bayern. Wir schauen auf Rot-Weiß Essen. Und wir schauen auf den MSV Duisburg. Also wir springen jetzt 2 Ligen gleich nach unten. Und
das mit nicht bald 3, ne?
Das mit, hör auf, bitte. Da will ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Aber es ist ja so eine Art Running Gag im DFB-Pokal und auch in der dritten Liga, dass der Rasen auf Saarbrücken irgendwie nicht so richtig will.
Oh, das ist ein richtiges Stichwort für Martin Kampf jetzt.
Warum? Schieß los.
Ja, natürlich hat man da schon einige Fragen gehabt, ne, als diese Nachricht dann kam. Also, ja.
War
natürlich,
du hast das auch nicht alle als überrascht. Fragen formuliert, da waren viele Ausrufezeichen
dabei. Ich glaube, das Wort Skandal fiel auf jeden Fall mal zwischendurch, aber nee, ist es eigentlich auch. Also da stehe ich schon zu, auch jetzt nach dem Wochenende.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, weil der DFB dadurch halt in den Wettbewerb auch mit eingreift. Ne? Also jetzt nicht nur für RWE, die natürlich jetzt das Problem haben, dass sie jetzt erstmal möglicherweise aus dem Rhythmus kommen, jetzt 3 Wochen lang kein Spiel haben, das erste dann gegen den MSV, das Derby. So, und dann hast du dann auf einmal dann 3 Auswärtsspiele von 10 Tagen, darunter, glaube ich, in Ingolstadt, in Mannheim, und RWE ist ja nicht gerade mit einem Privatflieger unterwegs. Ne? Ja. Also das heißt, du hast dann ja da 6 lange Busfahrten innerhalb von 10 Tagen, das ist schon heftig. Und ja, für Kaiserslautern ist es wahrscheinlich noch ärgerlicher. Ne? Also da geht es ja auch um den Einzug ins Pokalfinale. Kaiserslautern, Zweitligist, die kämpfen gerade um den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Das heißt, sie können sich nicht leisten, irgendwelche Leute zu schonen, ne, am Wochenende. Die spielen dann 3 Tage später und Saarbrücken hat dann eben frei. Ne?
Ja.
Also das ist schon eine sehr ärgerliche Geschichte. Klar, Saarbrücken sagt, wären ja normalerweise in der Pflicht gewesen, einen Ausweichort zu finden. Das haben sie nicht getan, angeblich ging es nicht, aber spielt ja auch in die Karten. Ne? Also dass sie nicht spielen müssen 3 Tage vorher.
Aber also, warum gibt es für sowas keine Sanktionen?
Ja, das ist ja
nachweisen. Ne?
Das Ding ist ja, es hat ja nicht Saarbrücken gesagt, ey, wir können nicht spielen, unser Rasen ist kaputt, sondern der DFB ist hingegangen und hat gesagt, wir setzen das Spiel ab, um den DFB-Pokal zu schützen, sozusagen. Das ist ja die Begründung. Und dann kannst du ja, dafür kannst du die ja nicht sanktionieren. Die haben ja nicht gesagt, wir treten nicht an. Also klar ist dieser Rasen und das Stadion höchst problematisch.
Das meine ich.
Aber das, wenn du da jetzt als, das ist halt, da begibst du dich schon auch auf dünnes Eis, wenn du als DFB anfängst, jetzt ab der dritten Liga abwärts die Clubs alle in Haftung für ihr Stadion zu nehmen. Dann wird's aber duster, weil
gut.
Also, ne, also es ist halt, also.
Aber meint ihr nicht, ist es sinnvoll zu differenzieren? Also ab der dritten Liga ist Profifußball. Es gibt bestimmte Regularien, die eingehalten werden müssen. Und wenn die Geschichte da in Saarbrücken im Ludwigsparkstadion immer wieder zu solchen Nummern führt, also dann muss man ja auch irgendwann sagen, liebe Leute, jetzt aber mal bitte.
Ja, also ich find's schwierig. Also schwierig, klar, einerseits, genau. Ich verstehe den Essener Ärger total und natürlich ist das eine Form von Wettbewerbsverzerrung, die da jetzt stattfindet. Andererseits ist halt, ich meine, Saarbrücken ist halt Mieter in diesem Stadion, dafür ist die Stadt zuständig. Mhm. Was sollen die denn machen, wenn die Stadt da so richtig mit Anlauf das versemmelt hat, für einen vernünftigen Rasen zu sorgen? Du kannst ja auch, wir haben ja auch oft andersrum die Debatte, ne? Wenn so ein kleiner Verein hochkommt und dann ist auf einmal heiß, jetzt müssen die so riesen Auflagen erfüllen, der DFB will die kleinen Vereine nicht oben haben. Ne? Das ist ja ein schmaler Grat. Also was machst du denn, wenn jetzt hier so ein Elversberg ist noch nicht mal ein gutes Beispiel, weil da sind ja Verhältnisse okay, aber wenn irgendwie so ein kleiner Verein durchmarschiert auf einmal und steht dann da und sagt, nee, wir können euch jetzt nicht in die dritte Liga lassen, weil euer Rasen ist echt nicht so gut.
Die Diskussion gab es auch beim SC Verl zum Beispiel, ne, ja, die auch lange im anderen Stadion gespielt haben.
Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn des Ganzen. Also das ist halt ein schmaler Grat. Natürlich ist das jetzt in der Situation maximal beschissen, müssen wir nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, ob man jetzt dafür dieser Brückner sanktionieren kann. Also natürlich profitieren die davon jetzt in diesem Moment, aber die haben sich das ja so auch nicht ausgesucht. Also die machen das ja nicht mit Absicht.
Die hätte man vielleicht mehr in die Pflicht nehmen müssen, sagen, pass mal auf, Leute, ja, das Spiel findet statt, sucht ein Stadion und fertig. Ne? Kommt nicht mit Ausreden, ihr spielt, aber dann eben nicht da.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Ja, das wäre vielleicht noch die Möglichkeit gewesen.
Ja, genau, das wäre dann am DFB aber gewesen, dann auch rechtzeitig zu sagen, okay, bitte, ich brauche ein Ausweichstadion. Und aber das ist, wie gesagt, das wäre jetzt eine DFB-Entscheidung gewesen, dieses Spiel abzusetzen,
ja, klar.
Um halt den, weil die es nicht nochmal erleben wollten, dass dann DFB-Pokalspiel ausfällt, was man ja verstehen kann. Aber
stimmt schon. Kann man nicht mal was führen, furchtbaren Rasen haben wir hier in Essen auch. Also
auf dem auch nicht gespielt wird. Genau. Also Rot-Weiß Essen wird am Wochenende definitiv nicht spielen. Du hast gesagt, es geht dann sozusagen direkt richtig heiß los,
voll
Derby
rein
an der Hafenstraße. Ja. Allerdings ist bei Essen was los, und zwar neben dem Platz, Kaderplanung läuft gerade und so ein paar Namen, über die wir auch schon seit Wochen diskutieren, allen voran Felix Götze, da hatte der Berater sich ja mal geäußert und ihm gefällt es ja auch so gut in Essen. Die Tinte ist aber trotzdem noch nicht trocken.
Nee,
wird auch nicht mehr
überhaupt, wenn es überhaupt, wollte ich euch sagen, wahrscheinlich wird die auch gar nicht fließen. Also wir haben uns ja Anfang der Woche mit Marco Stegmann zusammengesetzt, kannst du auch mal in die Shownotes reinsetzen,
Interview
mit ihm geführt. Und haben dann natürlich so die einzelnen Personalien abgekaspert. Also bei Felix Götze sieht es echt schlecht aus. Also er hat es auch so erklärt, ich meine, der spielt eine überragende Saison. Der ist normalerweise überqualifiziert für die dritte Liga, wenn er gesund ist. Er hat ja vorher immer Verletzungsprobleme gehabt. Jetzt ist er wirklich das erste Mal fit. Und das erste Mal läuft auch sein Vertrag aus. Ist ja klar, der Mann ist 26.
Kann
gut, finanzielle Probleme wird er aus familiären Gründen wahrscheinlich nicht haben. Aber trotzdem ist es ja dein Anspruch als Profifußballer, so hoch wie möglich zu spielen. Und der sondiert jetzt eben momentan den Markt. Und das ist natürlich für Rot-Weiß jetzt nicht so einfach.
Es ist, ich würde sogar sagen, es ist übel für Rot-Weiß Essen. Ich gucke mir ja eure Benotung oder die Benotung der Kollegen immer an. Und neben Golz steht da halt der Name Götze regelmäßig mit einer erstklassigen Benotung. Und den musst du halt erstmal ersetzen.
Das ist ein überragender Zweikämpfer und hat halt einfach diese Qualität im Spielaufbau. Ne?
Die Rot-Weiß ist einfach viel zu gut für die dritte Liga.
Genau,
da muss man gar nicht drum rumreden. Also das ist so. Der hat ja eine Weile Erstliga-Stamm gespielt beim FC Augsburg. Ob das jetzt tatsächlich wirklich seine Kragenweite sei dahingestellt, aber das zeigt ja die Diskrepanz. Ja. Ne? Also der hat eigentlich in der dritten Liga nicht verlassen. Das war jetzt ein guter Schritt für ihn.
Ja, genau.
Da war genau der Richtige, weil er da jetzt Stamm spielen konnte, weil er einfach Rhythmus aufnehmen konnte und so. Aber auf Dauer sind wir uns doch alle einig.
Ich kann ihn total verstehen. Er ist bis 26 und jetzt wartet er erstmal, was kommt. Ne? Also der kann sicherlich sehr, sehr vielen Zweitligisten weiterhelfen. Ob es für die erste Liga reicht, muss man sehen. Sachen Tempo ist vielleicht so der einzige Nachteil in seinem Spiel.
Ja, da stand die Familie Götze nicht in erster Reihe, als das
verteilt, das stimmt, oder? Das stimmt schon, aber trotzdem, also da gibt es sicherlich genug Vereine, denen er helfen könnte, und er wartet jetzt ab, und für Rot-Weiß natürlich eine schwierige Situation, weil du musst dich ja irgendwie auf den Worst Case vorbereiten.
Ja, und es gibt auch weitere Namen, ne? Easy Young zum Beispiel, würden wahrscheinlich auch viele Essen-Fans gerne weiter.
Der polarisiert halt, ne? Das ist ein Spieler, der wirklich sehr, sehr auffällig ist, ne? Mit seiner Dynamik, mit seinem Dribbling. Nur das Einzige, was ihm fehlt, ist oftmals so die letzte Aktion, diese Ungenauigkeit, ne? Im letzten Abspiel. Also da sieht man ja 29 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage. Daran sieht man sofort, woran es hapert. Also wenn er das könnte, dann wäre er schon wahrscheinlich in der Bundesliga bei diesen technischen Fähigkeiten, die er hat.
Das ist halt immer das Dilemma, ne?
Jetzt ist er halt 25, dann ist halt auch die Hoffnung so groß, dass er es noch erlernt irgendwie. Und er ist halt einer der Topverdiener im Kader von Rot-Weiß Essen. Also nachdem Rot-Weiß aufgestiegen ist, hat er wohl ein paar Anfragen gehabt und dann hat man ihn nochmal binden können. ja, mit einem gut dotierten Vertrag. Und da muss man sich als RB natürlich überlegen, lohnt sich das? Ja. Denn das Thema Finanzen ist eh halt ein ganz entscheidendes. Ne? Also Markus Stegmann hat dieses Interview auch genutzt, um so ein bisschen so eine kleine Message auch so durchzubringen. Sprich, ja, er hat ja betont, dass RWE mit dem gleichen Budget an den Start geht. Aber gleiches Budget heißt ja nicht, dass du das gleiche Geld zur Verfügung hast. Ja. Ne? Ja. Denn die Kosten steigen natürlich. Spieler, die gute Leistung gebracht haben, deren Verträge auslaufen, bekommen halt Verträge zu besseren Konditionen.
Kadergröße generell ist ja auch ein Thema gewesen.
Kadergröße ist auch ein großes Thema. Ihr merkt gesagt, die werden es wieder mit einem kleineren Kader versuchen. Ja. Ist ja normal. Ist ja jeder Kaderplatz irgendwie umkämpft und wichtig dann. Und der muss halt genau schauen, was er mit dem Geld macht. Und dann ist es ein Problem der Erwartungshaltung. Ne? Also wir kennen ja alle Reviervereine. Die sind halt eben sehr emotional. Und sagen wir mal, die Saison wäre jetzt zu Ende. Du wirst Sechster. Und dann kannst du dem RWE-Fan schlecht verkaufen, dass du dann nächstes Jahr irgendwie so zwischen Platz 8 und 12 spielen musst. Und das ist natürlich für ihn nicht so einfach oder generell für den Verein, wenn dann eben, auch das ist irgendwie die Schattenseite des Erfolgs, wenn dann wichtige Leute dann gehen, wie Götze, Marvin Obus wird ja eigentlich wird auf jeden Fall gehen, der kehrt zum 1. FC Köln zurück, ja. Hat man auch schon betont, das gleiche wie bei Götze, der ist so gut für die dritte Liga.
Viele Namen Spieler. Im Stegmann-Interview und zum Mitschreiben Namen. Und Nachlesen, wie Martin schon angeteased, in den Shownotes.
Ich möchte nicht in seine Haut stecken, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Kreativität vonnöten, um da wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, die dann wirklich die Erwartungen der Fans erfüllen kann, nämlich dann wieder oben anklopft.
Schwer. Wir sind gespannt, wie es im Derby für Essen weitergeht. Wir schauen aber erstmal auf den Derby-Gegner. Der darf nämlich jetzt am Wochenende, am Sonntag schon spielen. MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld auf der Bielefelder Alm, Abstiegskampf dritte Liga.
Ja, bitter, ne?
Bitter.
Bei den beiden Clubs, also, bei den
Namen. Da können wir auch noch einen Text empfehlen, ne?
Also, bringt alles unter. Ich habe Platz
haben wir gemacht. In den genau. Ja, so ein bisschen so das Duell der gefallenen Traditionsvereine. Ja, ne? Klar. Zwei ehemalige Bundesligisten. Ja, ist schon eine harte Nummer. Wobei ich sagen kann, für den MSV Duisburg ist es eigentlich genau das, was man sich erhofft hat. Ne? Also ich glaube, wir haben ja hier in der Winterpause oft zusammengesessen. Also
und,
in
den letzten Monaten.
Nein. Wenn du dir die Konstellation mal anschaust oder wie sie mal war in der Winterpause, dann wärst du ja froh gewesen um so ein Spiel, ne? Dass du die Chance hast,
ja,
im direkten Duell, ne, das rettende Ufer zu erreichen. Das hätte man ja sofort unterschrieben in der Winterpause.
Der MSV Duisburg hat, und das muss man natürlich, das, der Kredit dafür kriegt Boris Schommers natürlich, der Trainer, der ja auch lange kritisiert worden ist, hat er das Zeug dazu, die Mannschaft, diese fehlgeplante Mannschaft, ich meine, der Sportdirektor ist nicht mehr da, der für die Mannschaft verantwortlich ist. Ralf Heskamp musste seinen Hut nehmen. Jetzt sitzt du da, konntest dich im Winter noch mal ein Stückchen verstärken. Es wurde ihm lange nicht zugetraut. Aber das, was er gemacht hat mit der Systemumstellung, teilweise auch mit notgedrungenen Personalentscheidungen, Entscheidung, ne? Ich meine, du hast da eine Doppelsechs mit Jonas Michelbrink und Santiago Castaneda, die ja gefühlt noch aus Jugendlichen besteht.
Aber
das ist nicht despektierlich gemeint. Die, ne? Die haben wenig Erfahrung einfach. Häufig funktioniert es ja gut. Du hast einen erfahrenen Sechser und dann vielleicht nochmal so einen jungen Wirbler mit Kaspar Janda daneben. Funktioniert jetzt nicht mehr. Du hast jetzt zwei wirklich junge Typen, die
Die machen es ganz gut, die ergänzen sich super. Du hast Castaneda, so, der halt seine Qualität in der Defensive hat, genau. Ne? So eine Art Anker-Sechser. Ne? Wie man es nennt, oder Holding Six, da gibt es ja mehrere Begriffe für. Nein, der macht das ganz gut. Und Michelbrink halt mehr so spielerisch und macht mehr so den Achter, geht nach vorne. Es ist schon ganz also ordentlich,
quasi,
was die
momentan spielen. Quasi der Toni Kroos des MSV Duisburg.
So kann man also sagen. So
ohne jetzt hier zu hoch ins Regal zu greifen.
Santiago Castaneda ist ja, ich habe mal ein Gespräch gehört im Zebra-Shop, der Jude Bellingham. Das MSV Duisburg.
Oh, 19 Jahre alt. Ne?
Das immerhin haben sie dann gemeinsam.
Gut. Ja, genau.
Also diese Doppel-6 funktioniert sehr gut. Jetzt kann ich mal einen Artikel für die Shownotes empfehlen. Ihr habt euch das nämlich auch genauer angeguckt. Und da gibt's auch nicht schwarz auf weiß, aber grün auf, was haben wir da für Farben bei den Heatmaps?
Ah ja, genau, ja. Wo die sich so bewegen,
grün.
Ne?
Rot auf grün, da sieht man mal so ein bisschen, wie sie sich ergänzen. Ne?
Also, ja, genau.
Dass Santiago Castaneda eher hinter der Mittellinie aktiv ist.
Richtig,
ja. Und Jonas Michel bringt dann halt auch für die Vorstöße verantwortlich. Also wirklich sehr,
das
sehr interessante Dynamik.
Das funktioniert gut. Der MSV punktet ja eigentlich jetzt regelmäßig. Nur das Problem ist, das ist so ein Phänomen, das erlebt man ja nicht nur in der dritten Liga jetzt so, dass gerade zum Ende der Saison dann die Mannschaften von unten alle punkten jetzt auf einmal. Ja. Ne? Und
Waldhof
im Mittelfeld
Mannheim zum Beispiel
lässt sich dann die eine oder andere Mannschaft halt gehen, für die es um nichts mehr geht. Und das ist das Problem. Waldhof Mannheim hat jetzt auch 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt. Und du musst als MSV ja noch 2 einfangen.
Ja. Ich nehme euch einmal mit in den Tabellenkeller der dritten Liga, falls ihr jetzt sagt, ich gucke halt eher zweite Liga oder Bundesliga. Es ist denkbar knapp. Der MSV auf Platz 18, 29 Punkte. Bielefeld auf Platz 15, 33 Punkte. Und die Meidericher könnten tatsächlich, wenn alles für den MSV läuft, das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren durch einen Sieg aus der Abstiegszone rausspringen und würden Bielefeld halt, und ich finde es nach wie vor unvorstellbar, wirklich hart mit reinziehen in diesen Abstiegskampf. Und also für Bielefeld wäre es ja im Prinzip, was die Dramaturgie angeht, noch ein bisschen schlimmer. Also dieser beispiellose Absturz.
Ne? Ja, genau, die sind ja durchgerauscht.
Ja. Ja, du hast es jetzt in der Hand auf jeden Fall. Ne? Danach fährst du zur Hafenstraße, Derby, auch eine heiße Geschichte. Dann kommt Waldhof Mannheim. Ja gut, du kannst natürlich auch danach auch abgestiegen sein. Ne?
Das du ist, kannst danach abgestiegen sein.
Das ist klar, du willst erstmal nichts gewinnen, aber zumindest hast du jetzt die Chance, mal wieder ranzukommen. Und in den direkten Duellen, sie müssen ja die Chance nutzen.
Anders geht's ja nicht. Gab noch einen Geheimtest gegen den Wuppertaler SV tatsächlich an der Westender Straße. Keine Presse. Keine nee, Kameras,
ich war auch nicht da, aber
keine Handys, die durch den Zaun lümkern konnten. Ja, ist natürlich die Frage, was man da vielleicht nochmal testet. Also Boris Schommers, ich habe es gerade gesagt, hat ja mit der Dreier-/Fünferkette eigentlich ein System etabliert, was gut funktioniert mit seinen zwei Schienenspielern Niklas Kölle, Ahmed Engin, der eigentlich gar nicht fürs Verteidigen bezahlt wird, primär.
Ja, macht das aber gut auf der rechten Seite.
Macht das gut. Ja. Wird interessant sein zu sehen, was da jetzt vielleicht noch das i-Tüpfelchen ist. Will man da was einstudieren?
Ja, ich glaube, so die Mannschaft steht, glaube ich, ne, so ne, im Verbund, so die erste Elf. Wird die Frage sein, wie fit Ginczek ist, ne, ist natürlich auch wichtig.
Ist ja klar. Lacht Sebastian nur.
Ja.
Großvater Ginczek, ja.
Ansonsten hast du halt keine Alternativen da vorne drin, ne? Aber bei ihm ist es so, kommt aus einer Verletzung, wenig Spielpraxis gehabt, ne? Und jetzt muss er halt quasi jedes Spiel machen, das ist halt auch nicht so einfach.
Ich finde es auch interessant, ihn zu beobachten. Also man muss ihm eins lassen, der kämpft offensichtlich, weil du siehst ihn auf dem Platz immer wieder, das sehen natürlich jetzt unsere Videozuschauer besser, er packt sich an den Rücken und Knie und Oberschenkel. Ja,
gut, das also mache ich auch, wenn ich Fußball spiele, das ist...
Ja gut, aber du bist nicht mehr im Profifußball aktiv.
Also ja, richtig, das sollte eigentlich der Unterschied sein.
Also gegen Saarbrücken hat er sich ja mehr so über den Platz geschleppt. Ne? Dann war auch Feierabend in der Halbzeit. Ja. Ne? Aber für ihn waren jetzt, glaube ich, diese zwei Wochen jetzt ganz gut. Und ja, den brauchst du halt auch. Gerade in solchen wichtigen Spielen, in so einer Drucksituation, brauchst du seine Erfahrung in Bielefeld an der Hafenstraße. Da brennt jetzt die Luft. Ne?
Es werden spannende Spiele und wir können schon mal einen kleinen Fußball-in-Zeit-Teaser machen an dieser Stelle. Nächste Woche Derby an der Hafenstraße, Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg. Und wir hatten es ja letztes Mal, wir haben ja beim Hinspiel so eine Art Legendengipfel gemacht. Mhm. Und diesmal, Martin, wird der Fokus ein bisschen anders gelegt.
Also Michael Preetz wird vorbeikommen, Geschäftsführer des MSV Duisburg. Und ja, wir werden ihm natürlich einige Fragen stellen, natürlich mit Blick auf das Derby, aber auch was ne, im Fall der Fälle passiert.
Seine Zukunft angeht,
was seine Zukunft angeht, schaut gerne rein.
Ja, er hat sich ja noch nicht so viel geäußert, seit er da ist.
Vage. Es wird eine spannende Folge, schaut auch da gerne wieder rein. Bevor wir jetzt hier das Ding für heute abbinden, müssen wir aber noch leider nur zwei Spiele tippen. Und wir fangen natürlich an, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin sehr gespannt auf eure Fachtipps. FC Bayern gegen Dortmund, Samstag, 18.30 Uhr.
Wollen wir erst den Experten hören.
Ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig positiv aus Ruhrgebietssicht drauf gucken, glaube ich. Ich glaube, das gibt ein 3-1 für den FC Bayern. Mhm. Immerhin 2-1, das wäre ja schon fast eine Steigerung.
Da war schon alles
und dabei. Nur 3 dagegen.
Da war schon alles dabei, ne? So in den letzten Jahren. Richtig üble Sachen. 3-0 für die Bayern.
Boah, war ich ja doch vergleichsweise optimistisch.
Fällt mir wieder auf die Füße. Fällt mir immer auf die Füße. Aber ich mach's einfach.
Bisschen niedlich ist das schon. Guck ihn dir an.
2-0. 2-1. 2-1 für Borussia Dortmund.
Okay, gut. Wenn das so kommt, dann geben wir dir einen aus.
Notiere ich mir. Arminia Bielefeld gegen den MSV Duisburg. Sonntag 19.30 Uhr.
Boah. 1-1.
Ein Unentschieden.
1-1 hilft dem MSV jetzt nicht wirklich weiter, aber...
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es unentschieden ausgeht, weil beide Teams im Prinzip im Spielverlauf irgendwann die Visiere öffnen müssen.
Sich hinten selber einen reinlegen.
Nein, ich glaube schon, dass eine von beiden Mannschaften am Ende den Punch hat und beide Mannschaften können halt Umschaltsituationen auch gerne mal so vergeigen, dass ein gegnerischer Konter draus entsteht. Deshalb...
Ein bisschen Vorsicht trotzdem geboten. Also verlieren darfst du das Spiel auf keinen Fall.
Ja, das wird hier gerade der längste Tipp der Fußball-Zeitgeschichte.
Ich fange an, ihr wisst es, ich bin ein bisschen befangen. 2-1 MSV Duisburg.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die aktuelle, also die Kurve so ein bisschen für den MSV, the trend is your friend, würde ja Uli Hoeneß sagen. und dass der MSV auch irgendwie, wenn sie es richtig machen, finde ich, ein bisschen weniger Druck hat, ein bisschen weniger zu verlieren als die Bielefelder, die jetzt von oben da runter rauschen. Und wenn du schaffst, mit diesem positiven Geist reinzugehen, den Martin ja beschrieben hat, du hast eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt und jetzt hast du auf einmal da eine Chance und kannst sie greifen. Deswegen glaube ich an 1-0 für den MSV.
Martin?
Ja, ich habe 1-1.
Achso, du hast schon
einen Tipp gesagt. Ich wieder so aber, ich
lass mich jetzt
schön, wie du uns hier zuhörst.
Sorry, ja. Aber...
immer gar nicht.
Also. Lass mich jetzt nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich bleib
am okay. Unentschieden 2-1. Ich habe 2x2-1 getippt. Oh Gott,
ja.
Das ist ja niederträchtig. Gut, da arbeiten wir dran. Bis zum nächsten Mal. Fußball in Zeit gibt's, wie ihr wisst, natürlich als Podcast und als Videoprodukt. Lasst gerne bei beiden Formaten ein Like da und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Derby Time, MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Die Hafenstraße wird mal wieder brennen. Freuen wir uns schon drauf. Sebastian, Martin, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Liebe Leute, haut rein.
Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.